RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Eigentlich ist es doch ganz einfach. Zu den großen Fragen, die uns bedrängen, Klimakrise, KI, Pandemie, politische Polarisierung, stellt die Wissenschaft Expertise bereit und die Politik macht daraus Gesetze und konkrete Handlungsschritte. Wir Bürger beobachten die Performance der Entscheider und geben bei Wahlen entsprechend Kopfnoten. Nur so einfach ist es nicht. Herzlich willkommen im Hanak-Haus in Berlin-Dahlem zum Forum im RBB 24 Inforadio in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Wir befinden uns auf dem Hertie-Summit 2026. Mein Name ist Harald Asel. Ausgangspunkt dieses Gesprächs ist ein Unbehagen. Ein Unbehagen auf verschiedenen Seiten. Wir stellen doch ständig Expertise bereit, sagen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Warum wird sie so selten genutzt? Wir brauchen konkrete Handlungsanleitungen, die wir rasch erfassen können, sagen Vertreter der Politik. Und wo bleibt bei all den Spezialkenntnissen eigentlich meine Rolle als mündiger Bürger? Wichtige Themen für unser Zusammenleben, die wir jetzt versuchen, plastisch zu machen. Mit Onur Güntürkün, Professor für Biopsychologie an der Ruhr-Universität in Bochum. Mit Viola Priesemann, Professorin für die Theorie neuronaler Systeme an der Universität Göttingen. Andrea Römmele, Professor of Communication in Politics and Civil Society an der Hertie School Berlin. Und mit der früheren Bundesbildungsministerin Annette Schavan, sie ist heute Vorstandsvorsitzende der Hertie Stiftung. Das politische Gehirn, wie beeinflussen wissenschaftliche Erkenntnisse Entscheidungen? Da wir hier beim Hertie Summit ins Gelingen verliebt sind, frage ich also zunächst mal, wo haben Sie in Ihrer Laufbahn gemerkt, dass Sie mit Ihrer Expertise bei politischen Entscheidungen gefragt wurden und auch helfen konnten? Viola Priesemann.
Ich meine, die meisten kennen mich wahrscheinlich aus dem Kontext der Covid-Pandemie und für mich kam das extrem überraschend. Warum? Weil eigentlich beschäftige ich mich mit der Frage, wie das Gehirn denken kann, und zwar auf eine selbstorganisierte Art und Weise. Was hat das jetzt mit der Ausbreitung von Viren in der Gesellschaft zu tun? Aber das, was wir im Prinzip gemacht haben, ist die Frage, wie breitet sich Information im neuronalen Netzwerk aus? Und die Mathematik, die dann beschreibt, wie sich ein Virus in einem Kontaktnetzwerk ausbreitet, ist gar nicht so unähnlich. Und wir hatten schon lange vor der Pandemie uns Masern-Daten angeschaut. Wir haben nicht das Problem mit der Dunkelziffer im Gehirn hingegen. Können wir von den 80 Milliarden Neurone, die der Mensch hat, oder 80 Millionen einer Maus, können wir nur einen ganz kleinen Bruchteil messen. Nichtsdestotrotz wollen wir wissen, wie sich Informationen und wie sich Aktivität in diesen Netzwerken ausbreitet. Und genau dafür hatten wir Schätzmodelle entwickelt.
In der Einladung zu dieser Veranstaltung stand zu Onur Güntürkün, in seiner Forschung versucht er zu verstehen, wie das Denken im Gehirn entsteht. Und Sie haben das zum Beispiel mit Hilfe von Tauben untersucht. Wo kann das in aktuell strittigen Themenfeldern für Politik und Gesellschaft hilfreich sein?
Sie haben ja gerade das Problemfeld aufgemacht und ich glaube, das Hauptproblem, das wir in diesem Kontext haben, ist, dass Denken Zeit braucht. Und die politische Situation erfordert es, dass wir eigentlich keine Zeit haben. In dem Moment, in dem wir keine Zeit haben, aber handeln müssen, handeln wir reflexiv. Und dafür hat unser Gehirn zwei verschiedene Prozesse parat. Das eine ist, dass eben hochgradig einstudierte Dinge, die schnell abgerufen werden können, dann auch tatsächlich durchgeführt werden. Und das andere ist eigentlich das, was viel klüger wäre, nämlich das langsame Denken, indem man die verschiedenen Dinge abwägt und miteinander in Zusammenhang bringt und dann entscheidet. Aber je mehr ich unter dem Druck stehe, sehr schnell entscheiden zu müssen, desto mehr reflexiv handle ich. Dieses reflexive Handeln ist sehr angstorientiert und greift immer wieder auf die alten Routinen zurück. Also eigentlich wäre das Beste, wir könnten die Zeit kurz anhalten. Dann könnten die Wissenschaftler in Ruhe zur Schlussfolgerung kommen. Die Wissenschaftler dürfen natürlich nicht selber entscheiden, alles andere wäre ja unsinnig, sondern geben es im Grunde den Politikern, die gewählt sind und die dann auf der Grundlage Entscheidungen erarbeiten, ebenfalls in Ruhe. Dadurch, dass diese doppelte Ruhe nicht existiert, sind wir in den Problemen, die Sie gerade sehr schön skizziert haben.
Das langsame Denken, gerade erschien vom Gelingen, Co-Autorin Andrea Römmele. Wenn man ins Gelingen verliebt ist und eben gerade gehört hat, eigentlich müssen wir alle einen Gang runterschalten, dann ist dies doch angesichts auch der zunehmenden Beschleunigung, auch der medialen Berichterstattung, ein frommer Wunsch? Oder gibt es die Möglichkeit, aus dem Hamsterrad auszutreten?
Ich glaube, es ist schwierig, aus dem Hamsterrad auszutreten, weil, Sie hatten es gesagt, die mediale Aufmerksamkeit ist eine sehr viel größere geworden, die mediale Geschwindigkeit ist eine größere geworden, aber auch die Komplexität der Probleme ist größer geworden. Die Herausforderungen, die wir haben, sind komplexer und multipler geworden. Deswegen können wir uns leider die Geschwindigkeit nicht aussuchen. Aber Sie hatten gerade vom Gelingen gesprochen, wir können uns die Perspektive aussuchen, von der aus wir auf Probleme schauen. Und die Perspektive, also dafür mache ich mich mit meinen Co-Autoren stark, kann oder sollte sein, dass das Glas halb voll und nicht halb leer ist, dass uns viele Dinge auch gelingen. Und über dieses Gelingen müssen wir mehr sprechen und in ein positives Narrativ kommen, damit wir aus dieser Spirale, es wird doch eh alles gegen die Wand gefahren, endlich auch mal herauskommen.
Nun haben wir schon über Beschleunigung gesprochen, da tut es gut, Annette Chavan, mit Ihnen jemand zu haben, die schon ein bisschen aus dem aktiven Politikbetrieb heraus ist und andere Dinge danach gemacht hat. Deshalb kann ich Sie fragen, mit dem Blick von außen, wo merken Sie denn, das Zusammenspiel von wissenschaftlicher Expertise und politischer Gestaltungskraft funktioniert gut?
Ich finde, es funktioniert gut bei dem großen Thema Klima. Auch da gibt es das Thema Zeit. Seit dem ersten Bericht des Club of Rome war es dann aber doch so, dass die immer wiederkehrende Debatte dazu geführt hat, dass es, da waren wir auf einem guten Weg, fast niemanden mehr gab in einem Parlament, der gemeint hat, da muss man sich nicht drum kümmern. Das kann sich auch schnell wieder ändern, aber nicht der situative Einfluss auf eine politische Entscheidung steht im Vordergrund, sondern dass ein Thema immer und immer wieder in einer Öffentlichkeit präsent wird und eine Öffentlichkeit gewonnen wird, auch zu akzeptieren, dass jetzt politisch etwas geschehen muss. Denn egal, was ich beim Thema Klima tue, es gibt immer die, die sagen, es geht jetzt gar nicht. Also brauche ich, und das ist die Rolle der Wissenschaft mindestens so sehr wie den unmittelbaren Einfluss auf die Politik, der Einfluss auf eine Öffentlichkeit, die dann irgendwann sagt, ha ja, da ist schon was dran, wir können hier nicht so tun, als ginge uns das nichts an. Das ist für mich in der Tat, trotz allem, was wir jetzt gerade erleben an Leugnern oder an denen, die sagen, ja, wir sind doch nur Europa 2% der Welt und ob wir da jetzt was machen oder nicht, ist egal. Das Thema wird heute anders verhandelt als vor 30 Jahren.
Es braucht auch da Zeit, bis es sich sedimentiert im Alltagsdiskurs. Da stellen wir fest, eigentlich wissen wir alles, was wir tun sollten. Aber beim Handeln fällt es mitunter schwer. Auch beim Einzelnen, der sagt, ja, ich bin da ja eigentlich dafür. Was passiert da? Also wieso gibt es da irgendwo eine Schranke, eine Bremse, die verhindert, dass das als richtig Erkannte, und das gilt fürs private Leben ja genauso, dass als richtig Erkannte dann sich auch sofort umsetzen lässt in eigenes Handeln?
Ich glaube, wir müssen als allererstes uns anschauen, wie das Gehirn an sich möglicherweise funktioniert. Das hilft uns eventuell ein bisschen, diese Dynamiken besser zu verstehen. Eine Sache, zu der auch Onur Güntekin wirklich viel forscht, ist das Predictive Coding, dass eben das Gehirn eine Vorhersagemaschine ist. Also wenn ich gefragt werde, wie funktioniert das Gehirn, ist das einer der Aspekte, die ich sehr gerne auf den Tisch bringe. Wir haben alle von uns ein Modell der Welt in unserem Kopf und es läuft die ganze Zeit mit. Das sagt vorher, was das nächste Wort sein könnte, was ich sage, was wir auf der Retina als Input bekommen. Und das ist extrem mächtig, diese Vorhersage, denn wenn es eintrifft, ist ja alles gut, das Modell war richtig. Wenn es aber nicht eintrifft, ist das ein Fehler. Wenn also dieser Fehler passiert ist, könnte man sich überlegen, wie gehe ich damit um. Entweder mache ich einfach nur meine Vorhersage etwas besser oder ich ändere mein Weltmodell. Das heißt, wir lernen wortwörtlich aus den Fehlern unserer Vorhersage. Schauen wir jetzt in die KI, zum Beispiel diese großen Sprachmodelle, die werden genauso trainiert. Die trainieren auf diesen großen Sprachkorpi, die wir haben. Und es wird gefragt, was ist die Wahrscheinlichkeit für das nächste Wort, abhängig davon, was wir aus dem Kontext dieses Modells kennen. Das innere Weltmodell kann durchaus so stark sein, dass dieses Fehlersignal gar nicht richtig durchkommt. Das nennen wir dann, dass er ein starker Prior ist, das Fehlersignal kommt nicht durch. Und was dann passiert effektiv, ist so etwas Ähnliches wie ein Confirmation Bias. Also man hört das, was man gerne hören möchte, könnte man ganz vage ausdrücken. Und in dem Moment ist es natürlich schwierig, sein eigenes Weltmodell zu erneuern, wenn da neue Erkenntnisse, neue Einsichten kommen, vor allen Dingen, wenn die schmerzhaft sind.
Das ist ein bekanntes Phänomen und ich gebe Ihnen ein Beispiel dazu. Stellen Sie sich vor, alle Menschen in Berlin schwören, ab jetzt fahren wir nie mehr schwarz. Und alle meinen es auch ernst. Sie wollen nie wieder schwarz fahren. Berlin wird die erste Nicht-Schwarzfahrer-Gegend der Bundesrepublik Deutschland, vielleicht der ganzen Welt. Der Erste, der es dann doch tut, hat natürlich einen Vorteil. Weil es wird ja nicht mehr kontrolliert. Man geht davon aus, dass alle den Schwur einhalten. Das heißt, ich bin der Einzige, der schwarz fährt. Keiner merkt es und ich mache ein gutes Gesicht dazu. Hab den Vorteil und die anderen haben den Nachteil. Da das natürlich in den Köpfen vieler passiert, passiert das, was wir genau vorhersagen. Die Klimakatastrophe hat ein ganz ähnliches Momentum. Das heißt, wenn ich sage, naja, eigentlich, wir sind so viele, die das Klima vernichten, das bisschen rumfahren mit meinem Auto hier wird es jetzt auch nicht schaden. Das heißt, zu erwarten, dass alle Menschen einfach mitmachen, ist insofern ein bisschen naiv. An der Stelle sind tatsächlich die Staaten gefragt. Und die Staaten sind natürlich auch Individuen, wenn sie so wollen, die diesen Vorteil haben. Und das macht die ganze Geschichte so kompliziert. Aber aus meiner Sicht nicht unbedingt unlösbar, aber kompliziert.
Ja, ich möchte zwei Punkte zusammenbringen, auf die Sie angesprochen haben, beziehungsweise die gerade schon erwähnt wurden. Sie hatten das Beispiel Klimawandel genannt. Ich möchte ein anderes noch hinzufügen, nämlich der demografische Wandel. Beides sind Forschungsbereiche, wo die Wissenschaft schon extrem früh extrem klar und einig auch war. Und jetzt ist es beim demografischen Wandel nicht eine ganz so große Herausforderung wie beim Klimawandel, weil man letztendlich nur Geburtenraten und Sterbetafeln nebeneinander halten muss. Da war die Wissenschaft schon extrem früh, extrem klar. Warum braucht es so lange, bis die Politik hier agiert? Wir sind ein System in der Bundesrepublik Deutschland, das auf, und das meine ich im Positiven, ja, das auf Trägheit angelegt wurde, aus guten Gründen. Ja. Wenn dann aber Entscheidungen getroffen wurden, sind es sehr nachhaltige Entscheidungen, die auch lange halten und die Gesellschaft auch mitnehmen. Trotzdem, was braucht man für solche Entscheidungen? Man braucht Mehrheiten und man braucht Führung und Mut. Und Führung in einer Demokratie heißt eben auch, und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, Entscheidungen zu treffen, zu denen ich noch keine Mehrheiten habe. Und dann habe ich als Regierung die Möglichkeit, in der laufenden Legislaturperiode diese Mehrheit entweder noch zu kriegen oder ich muss riskieren, abgewählt zu werden. Und das gehört zu einer Demokratie dazu. Aber das ist für mich eben auch politische Führung. Und da ist eben die Frage, jetzt gerade bei den großen Themen, die wir zu bewältigen haben, haben wir die in dieser Klarheit oder nicht?
Ja, und mir fällt zu diesem Beispiel ein, weil Frau Römmele von der Demografie spricht und davon, dass ich manchmal bei einer getroffenen Entscheidung danach auch noch einmal dafür werben und eine Mehrheit bekommen muss. Das war die Entscheidung für das Renteneintrittsalter 67. Innerhalb, also diese berühmte Geschichte, innerhalb des ersten Jahres einer Legislaturperiode musst du die entscheidenden Dinge tun. Also ein halbes Jahr später Renteneintritt mit 67. Ja, es muss manchmal einfach getan werden. Das ist ja, was so ermüdend ist, wenn immer wieder im Konjunktiv gesprochen wird und die Leute das alles schon nicht mehr hören können. Was ich aber auch finde, wenn ich diese Frage sehe, wie beeinflussen wissenschaftliche Erkenntnisse Entscheidungen, die wissenschaftliche Erkenntnis steht immer in Konkurrenz. Die ist ja nie alleine da. Politik besteht ja nicht darin, wissenschaftliche Erkenntnis in politische Entscheidungen umzusetzen. Das wäre ja super, ja? Und dann wäre übrigens der jeweilige Wissenschaftsminister echt der Star der Regierung, ne, weil der ja immer irgendwie mit beidem beschäftigt ist. Also ich sage Ihnen, so ist es leider nicht. Die Erkenntnis steht in Konkurrenz zu einem komplizierten Gefühlsleben einer Gesellschaft. Diese Gesellschaft ist ja nicht vor allen Dingen voller Vernunft und Argumenten und zugänglich für neue Argumente. Sie ist immer auch komplett gefühlsbeladen. Zuständig dafür, dass die Gefühle alle vorkommen, sind dann wieder die, ich nenne es mal so pauschal, die ganzen Lobbyisten, die jede Branche hat und die dafür sorgen, dass also nicht nur das Argument transportiert wird, sondern die sorgen natürlich auch dafür, dass die Gefühlswelt ihrer Branche zum Zuge kommt, im Parlament vorkommt. Nehmen Sie das, die ganze Debatte über Elektromobilität. Das ist sowas von gefühlsbeladen. Da können Sie ja gerne mal kommen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Da sagen die, ja, habt ihr euch da irgendwie ausgedacht, um uns dazu zu zwingen? Also das, glaube ich, ist und in den aktuellen Debatten ganz stark, es ist stärker geworden, übersehen wir nicht ein unglaubliches, kompliziertes Gefühlsleben einer Gesellschaft, die, Frau Römmel hat von der Trägheit gesprochen, die Gesellschaft, die sich ja auch trotz aller Rede mit Transformation total schwer tut, die das Gefühl hat, das ist im Moment das Erfolgsrezept, dass jemand kommt und sagt, ist alles viel zu kompliziert, die erzählen euch Sachen, das könnt ihr alles vergessen, wir schaffen eine Welt wieder, wie sie einmal war, die gab es so nie, aber das spielt auch keine Rolle. Sondern jeder meint sich zu erinnern, dass es doch mal super war und jetzt so kompliziert und so blöd irgendwie. Also das ist die schärfste Konkurrenz zu jeder wissenschaftlichen Erkenntnis.
Es war nicht gut, aber wir waren jünger und
in unseren besten Jahren, klar, wenn man 30 ist, dann findet man das Leben noch irgendwie noch ganz anders, empfindet man es. Und das ist im Moment das schärfste Schwert gegen die Verbindung von wissenschaftlicher Erkenntnis und politischer Entscheidung.
Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darstellen als reine Vernunftmonaden, die sich in keinster Weise von Gefühlen zumindest anregen lassen.
Ja. Wissenschaft ist ja auch nicht immer einig. Ja? Es gibt ja auch Bereiche, wo es ganz grundsätzlich unterschiedliche Ergebnisse gibt, die miteinander konkurrieren und irgendwann findet man zu einem einheitlichen Ergebnis, aber das ist ja der Kern der Wissenschaft.
In den Naturwissenschaften ist das für mich wie so ein großes Puzzle, an dem wir gemeinsam puzzeln. Wir setzen da mehrere Stücke an und am Rand sind dann natürlich Unsicherheiten. Man hat mal ein falsches Puzzlestück angesetzt, man diskutiert darüber, aber es gibt diesen wahnsinnig starken Kern. Auch während der Covid-Pandemie war es relativ trivial zu berechnen, wie sich Fallzahlen die nächsten 3, 4, 5 Wochen entwickeln, wenn sich das Verhalten der Menschen nicht ändert. Und das ist das, worauf wir aus der Naturwissenschaft uns typischerweise, sage ich, auch zurückgezogen haben. Und das war mein Leitgedanke. Was können wir quantitativ sagen? Wo ist die Unsicherheit sehr gering? Nur weil wir auf eine Debatte schauen, heißt es ja nicht, dass da nicht eine extrem große Basis von Einigkeit ist, über die wir gar nicht groß reden, einfach nur, weil es so trivial und langweilig ist. Auch im Kontext von Klimawandel haben wir dasselbe, im Kontext von Covid. Sie fragten, was wissen wir über das Gehirn? Das ist eine spannende Frage, weil das Gehirn einfach über die Skalen so viele verschiedene Forschungsbereiche hat, dass es da nicht die eine Antwort gibt. Aber zum Beispiel die Idee, dass es ein Modell ist der Welt, das in den Strukturen dieses neuronalen Netzes gespeichert ist, dass es autonom lernt, da sind wir uns relativ einig. Und dann gibt es ganz verschiedene Skalen, auf denen das weiter ausgearbeitet wird.
Aber zum Beispiel die Frage, die ja für Demokratie ganz wesentlich ist, wie viel Freiheit habe ich denn bei meinen Entscheidungen? Das ist ja etwas, was doch auch mitunter im wissenschaftlichen Streit.
Die Determinismusdebatte, meinen Sie? Ich glaube, das war mehr eine mediale Debatte als eine echte. Ja. Und warum einige Kollegen da derartig starke Positionen bezogen haben, muss man sie wahrscheinlich selber fragen. Auch das gehört, wie Viola gerade ganz wunderbar ausgedrückt hat, eigentlich eher zum Kern dessen, dass wir selbstverständlich nicht komplett determiniert sind, aber dass wir selbstverständlich auch nicht komplett frei sind. Wenn wir komplett frei wären, bräuchte es nicht 20.000 Diätrezepte. Dann würde das jeder automatisch richtig machen. Das heißt, wir sind selbstverständlich limitiert in dem, was wir gerne machen wollen. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir determiniert sind. Also die Determinismusdebatte ist war mehr eine mediale als eine wirklich hirnforschungsinterne Debatte. Das ist interessant, dass es das auch gibt.
Das würde ich auch in Covid sagen, dass wir eine große Diskrepanz zwischen dem hatten, was in den Medien diskutiert wurde und das, was in der Wissenschaft diskutiert wurde.
Aber das ist doch ein spannendes Thema, weil die Frage, was schafft es in die Medien, und zwar jetzt nicht nur auf die Titelseite einer großen Tageszeitung mit großen Lettern, sondern eben auch beispielsweise in die Qualitätsmedien, ja schon entscheidend ist. Weil die Frage ist, wie muss auch Kommunikation so strukturiert sein, dass sie ankommt überhaupt in einer breiteren Öffentlichkeit?
Ja, natürlich. Also wir hatten ja, ich würde mal sagen, bis in die 10er-Jahre hinein vielleicht Journalistinnen und Journalisten, die eine echte Gatekeeper-Funktion innehatten und letztendlich mit darüber entschieden haben, was es auf die öffentliche Agenda schafft und was nicht. Das ist mittlerweile völlig überholt durch die Rolle und Bedeutung von sozialen Medien, wo ja jeder Wissenschaftler, jede Politikerin Prosumer ist, also Produzent und Konsument von Nachrichten zugleich. Und das Reißerischere und das Lautere und das Ketzerischere schwimmt jetzt eben auf dieser sozialen Mediensuppe, sage ich mal, sehr viel leichter oben, als es noch früher der Fall war. Und da sehe ich auch für uns in der Wissenschaft eine völlig neue Aufgabe. Also Wissenschaftskommunikation muss eine der Kernaufgaben einer Universität sein. Das heißt nicht, das ist mir ganz wichtig, dass jede Wissenschaftlerin und jeder Wissenschaftler nach außen gehen muss. Überhaupt nicht. Aber es muss eine viel wichtigere Rolle für die Institution haben, als das früher der Fall war. Eine der Grundherausforderungen der Demokratie ist ja, dass wir nicht mehr auf der Grundlage oder verstärkt nicht mehr auf der Grundlage von Wahrheit und Fakten argumentieren. Und wenn wir das nicht mehr tun, hat die Demokratie keine Chance.
Ich denke, wir sollen ganz sicher darüber nachdenken, wer kommunizieren sollte und wo. Und ich würde widersprechen, gerade für die Naturwissenschaften. Ich spreche da wirklich für die Naturwissenschaften, für andere nicht. Und würde sagen, das, was wir haben in Deutschland, ist ein unglaublich starker Wissenschaftsjournalismus. Ich glaube, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht kommunizieren sollten, weil, oder nicht brauchen zumindest, und wir auch diesen Anspruch nicht haben sollten. Ich bin nicht gerne ins Fernsehen gegangen. Ich habe die Anfeindungen trotzdem gemacht und trotzdem wurde man immer dahin gezogen. Die Personen, die viel besser kommuniziert haben, waren die Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten eigentlich aller Medienhäuser, die ich kenne. Die haben in dieser kurzen Zeit eine Tiefe erreicht, wie wir Wissenschaftler, und eine Breite gehabt, die 100-mal breiter ist. Niemand interessiert sich für mein kleines Forschungsthema. Da kommt eine Pressemitteilung raus, da steht dann, der große Durchbruch von diesen 12 Institutionen, Details und by the way, das wird uns alle Probleme von Alzheimer bis Klimawandel lösen. Im Gegensatz zu uns NaturwissenschaftlerInnen können Journalisten und Journalistinnen richtig gut kommunizieren. Die können mit uns allen sprechen, das Ganze in einen Kontext setzen und dann nicht nur in unserer Bubble, sondern auch idealerweise darüber hinaus kommunizieren. Also einen Wissenschaftsjournalismus in der Tiefe, wie wir ihn in der Covid-Pandemie erlebt haben, das ist was, was ich mir auch für andere Themen wünsche, wie zum Beispiel Immunsystem, Klimawandel, wo wir Experten, Expertinnen haben, die dieselbe Tiefe erreichen können, wie wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber die eine Breite haben, die sicherlich 100-mal weiter ist, weil sie mit dem Tagtäglichen von Wissenschaft, Lehre, Verwaltung und so weiter ja nicht aufgehalten werden.
Und nur Günther Köhn?
Also ich forsche ja mit Steuergeldern und deshalb glaube ich schon, dass mir die Aufgabe zukommt, den Menschen zu erklären, was rausgekommen ist mit dem, was ich mit ihren Steuergeldern mache. Aber es gibt ein ganz tiefes Problem im Wissenschaftsjournalismus. Heute gibt es ja Fußball und da gibt es auch eine Fußballpause. Es gibt ja auch Trinkpausen jetzt neuerdings. Also ich meine, in einer idealen Welt würden in den Trinkpausen und in der Halbzeitpause ein kleiner wissenschaftsjournalistisches Sendung laufen, damit keiner es verpassen kann. Das Problem ist aber genau hier. Denn wir erreichen natürlich nur die, die die Botschaft auch wollen. Die, die eigentlich gar nicht daran interessiert sind, die kommen nicht in die Veranstaltungen, die lesen nicht diese Journale, die gucken diese Filme nicht. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat einmal sehr tapfer versucht, die Wissenschaft in die Marktplätze zu tragen. Ich möchte auf gar keinen Fall die vielen fleißigen Menschen sozusagen in irgendeiner Art und Weise kritisieren, aber ich glaube nicht, dass es sehr erfolgreich war. Ich habe einmal mitgemacht, da wurde dann aus Verzweiflung eine ältere Dame zu mir gezogen, die sagte, sie wollte eigentlich den frischen Rhabarber kaufen, aber sie sollte sich mit mir über das Gehirn unterhalten. Und ich sagte, was interessiert sie denn? Und sie war eigentlich daran interessiert, den Rhabarber zu kaufen. Ich habe ihr was erzählt und dann sagte sie nach einer Weile, pflichtschuldig, darf ich jetzt gehen? Und ich sagte, natürlich, sie dürfen immer jederzeit gehen. Das Ganze hat dann so einen gewissen Slapstick-Charakter, wenn man das wirklich auf die Art und Weise probiert. Wir werden nie alle Menschen erreichen, egal was wir machen. Aber zumindest die, die daran interessiert sind, die sollten wir auf die beste Art und Weise erreichen.
Mich würde jetzt natürlich interessieren, was passiert im Gehirn dieser Frau, wenn sie einerseits mit Ihnen über das Gehirn sprechen soll und andererseits die ganze Zeit an Rhabarber denkt.
Ich gehe mal davon aus, dass sie eigentlich die ganze Zeit nur an Rhabarber denkt.
Genau.
Aber irgendwie denkt, wie komme ich aus dieser Situation raus. Das sind ja Dinge, die wir alle auch kennen. Wenn Sie einfach kein genuines Interesse, ich habe mich auch sehr bemüht, das Interesse zu wecken. Vielleicht gab es Spuren von Interesse, die ich habe wecken können. Und es waren ja auch nicht alle so. Aber es hatte etwas sehr Bemühtes auf beiden Seiten. Und das darf es dann einfach nicht sein. Das Problem ist, glaube ich, nicht lösbar. Außer es besteht ein Druck wie in der Corona-Zeit, dass die Menschen Angst um ihr Leben haben und dann natürlich motiviert sind, den Wissenschaftlern zuzuhören, weil sie hoffen, dass sie dort wichtige Nachrichten bekommen. Also im normalen Leben kann man ohne jeden Gramm Hirnforschung auskommen und man kommt halbwegs durchs Leben, das klappt schon.
Das Forum im RBB24 Inforadio heute vom Hertie Summit 2026 aus dem Hanack-Haus in Berlin. Viele Fellows and Friends aus den unterschiedlichen Förderprogrammen der gemeinnützigen Hertie-Stiftung treffen hier zusammen, stellen Projekte vor und diskutieren in Workshops zum Beispiel, wie sollte eine Demokratie auf dem Mars aussehen oder wie können NGOs KI sinnvoll nutzen. Demokratie stärken, Gehirn erforschen. Diese beiden Arbeitsschwerpunkte der Hertie-Stiftung versuchen wir in unserem Gespräch zusammenzudenken und wir fragen, wie entstehen überhaupt gute politische Entscheidungen, welche Rolle sollen und können die Wissenschaften dabei spielen, mit Viola Priesemann, Onur Güntürkün, Annette Schawan und Andrea Römmele. Und eben ist so dieses Stichwort gefallen, ja, Komplexreduktion. Viele politischen Entscheider sagen ja auch, sie sind möglicherweise Fachpolitiker und kennen sich da sehr genau aus, aber wenn sie in ihren Wahlkreis gehen, dann sollen sie die gesamte Bandbreite präsentieren. Die haben auch ein Problem mit Komplexreduktion. Was lernen wir, wenn wir beispielsweise das Gehirn anschauen, wie wir gute Komplexreduktion hinbekommen?
Also ich kann versuchen, dazu was zu sagen. Wir denken in Kategorien. Also ich schaue jetzt hier in die Menge und ich sehe lauter Menschen. Wenn ich genauer hingucke, meine ich, Frauen und Männer zu unterscheiden. Ich sehe diese Stühle. Jeder Stuhl, also nicht diese hier, aber jeder Stuhl auf einer Möbelmesse sieht anders aus. Aber ich kann die Kategorien schneller erkennen als das einzelne Objekt. So ist unser Gehirn geschaffen. Und diese Reduktion der Vielfalt auf einzelne Kategorien ist das, was unser Gehirn am besten kann. Wenn wir es schaffen würden, unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse in irgendeine Art von kategorielle Einordnung einzubetten, dann würden wir wahrscheinlich Kategorien schaffen, die auch gut kommunizierbar sind, weil die Menschen ja auch in Kategorien denken. Und wenn man einmal diese Kategorie dann hat, dann kann man das Besondere darin erkennen. Also ich erkenne jetzt hier einen Mann, und ich kann jetzt in dem Moment, in dem ich einmal die Kategorie erkannt habe, hingehen und sagen, ja, aber bei diesem Mann gibt es die und die und die Eigenschaften. Und die sind anders als bei dem Mann daneben. Das heißt, ich muss erst die Kategorie festlegen, die Leute dorthin holen, wo ich sie haben möchte. Und dann kann ich ins Detaillierte gehen. Entschuldigen Sie, dass ich Sie beide jetzt gerade rausgesucht habe. Es ergab sich gerade so.
Das ist auch ein ganz relevantes Thema in der Wahlforschung, aus der ich komme. Wir sprechen von Information Shortcuts, also welche Abkürzungen nehmen wir, um zu einer Wahlentscheidung zu kommen. Wählerinnen und Wähler lesen jetzt nicht alle Wahlprogramme durch und schauen dann, wo ist der Abstand am kürzesten von meiner Position zu dem jeweiligen Wahlprogramm, sondern beispielsweise Parteien können eine Abkürzung darstellen, wenn ich eine Parteiidentifikation habe. Ja? Parteiidentifikationen sind in den letzten Jahren, Jahrzehnten deutlich heruntergegangen. Also der größere Anteil der Wählerinnen und Wähler hat keine Nähe zu einer politischen Partei. Dann sind Personen normalerweise ein sogenannter Information Shortcut. Aber es sind mittlerweile nicht nur Personen im Sinne von die jeweiligen Spitzenkandidaten, sondern auch sogenannte Meinungsführer. Ja? Und in den sozialen Medien sprechen wir jetzt nicht mehr von Meinungsführern, sondern von sogenannten Influencern, die ja jetzt mehr und mehr auch in Wahlkampagnen mit einbezogen werden, um eben einen solchen Information Shortcut, eine solche Abkürzung zu einer Entscheidung zu finden. Und je komplexer natürlich die Situationen sind, umso wichtiger sind diese Meinungsführer, ist das Spitzenpersonal in der Politik für meine Entscheidungsfindung.
Ich sag's mal aus früherem politischen Alltag. Mein Eindruck ist, dass sich nach der Pandemie eine sehr andere Situation ergeben hat als vorher. Für mich und die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen war klar, man hat ein Ministerium, aber auch einen Wahlkreis. Zu meinem Wahlkreis gehörte eine Universitätsstadt und 50 Gemeinden. Und das Format freitagsabends, das jetzt irgendwie, wie sag ich mal, das einem nicht so leicht fällt, freitagsabends, wenn man irgendwie zurückkommt aus Berlin und eigentlich nichts mehr hören will. Aber dann hieß es 90 Minuten mit Annette Schavan. Irgendwo in einem Dorf. Die Leute konnten loswerden, was sie belastet, was sie blöd finden, was sie ganz anders sehen. Da kam kein wissenschaftspolitisches Thema. Da kam irgendwie die Solarförderung auf dem Dach und irgendwelche Milchquoten und Sachen, die weit, weit weg von dem Ministerium sind. Aber so ist das Mandat. Und dann gibt es Sachen, die passieren immer wieder und die führen ins Elend. Also, dass dann zum Beispiel so man als Abgeordnete sagt, ja, also, was wir da jetzt beschlossen haben, da bin ich mir ja auch nicht sicher. Und eigentlich hätte ich es auch lieber anders gehabt, um in der Situation zu gefallen. Das führt ins Elend. Weil die Leute sagen, ja, wie blöd ist der denn oder die? Sitzt im Bundestag und sagt uns jetzt, dass eigentlich das, was da beschlossen worden ist, was die Fraktion, zu der diese Person gehört, vielleicht sogar gewollt hat oder angeführt hat, dass er das eigentlich doof findet. Also die ideale Welt, Sie haben es eben angedeutet, die ideale Welt gibt es ja sowieso auf Erden nicht. Und die werden wir auch nie erreichen. Und da soll man sich auch gar keine Mühe geben, wie jeder, der es versucht hat, ist im Elend gelandet. Also habe ich mit der eben nicht so idealen Welt zu tun. Mit, wie eben schon gesagt, all den Gefühlen des Alltags, die Leute haben, all dem Autoritätsverlust, der passiert. Und umso mehr muss zum politischen Alltag gehören, dass ich mich nicht auf wenige Themen konzentriere, sondern einen guten Kommunikationsprozess führe. Das ist die halbe Miete. Wirklich Leuten zuhören können. Nicht von vornherein so ein Gesicht machen, dass die reden über die Milchquote, die mich natürlich nur sozusagen drittrangig interessierte. Aber ich musste wissen, dass in meinem Wahlkreis ganz viele Menschen sind, Höfe, Bauern, für die das total wichtig ist. Also muss ich das wichtig nehmen und muss mich da kundig machen und muss zuhören. Und ich glaube, lange Rede, kurzer Sinn, nach der Pandemie ist diese Art von öffentlicher Kommunikation stark zurückgefahren worden. Sie wird verlagert auf Facebook oder Instagram oder was jetzt alles da eine Rolle spielt. Und alle Social Media ersetzt nicht von Angesicht zu Angesicht. Und jetzt kann ich mich als Politiker und Politikerin dauernd aufregen über Social Media. Und ja, wenn ich nicht da bin, dann wird halt Social Media angemacht. Und deshalb alles, was uns gerade belastet oder wo wir sagen, wo führt das eigentlich hin und wie, was wird mit der Demokratie, ja, die geht vor die Hunde, wenn keiner mehr Lust hat, sich mit Themen zu beschäftigen, die weit von seinen eigenen Themen entfernt sind und die dennoch Menschen berühren, die Menschen verunsichern, die Existenz von Familien aufs Spiel setzen. Das, glaube ich, mal weiterführend, die wissenschaftliche Erkenntnis ist das eine, was zu politischen Entscheidungen gehört, aber das andere ist auch, Menschen ernst zu nehmen in der Kommunikation. Und nicht Kommunikation zu delegieren, um mich dann aufzuregen, dass aus Fakten Fake News geworden sind.
Viola Priesemann hat genickt.
Was ich viel höre, ist auf der einen Seite, dass wir soziale Medien spielen eine große Rolle, keine Frage. Manchmal fragt man sich auch, wo die Öffentlich-Rechtlichen dort sind. Also je weniger die dort sind, desto mehr Platz ist da ja relativ auch für News, Fake News. Wir haben zum Beispiel, weil der soziale Einfluss so extrem wichtig ist in der Covid-Pandemie, Telegram weitgehend runtergeladen, alles, was nicht verschlüsselt ist, keine Verschlüsselung gebrochen. Das heißt, wir haben da jetzt ein Netzwerk, was sich über Jahre entwickelt hat, was kommt und geht. Was dort eigentlich total spannend ist, ist, dass es derselbe Algorithmus, dieselbe Plattform ist, aber in Deutschland wird das ganz anders bespielt, als es in Russland bespielt wird, wo es Mainstream-Media ist. Das ist so ähnlich wie WhatsApp, da ist so gut wie jeder gewesen, muss man inzwischen sagen. Oder in manchen arabischen Ländern, wo es die politische Opposition ist. Es ist also nicht die Plattform selber, sondern es ist die Frage, wie wir es nutzen. Jetzt können wir anfangen, uns über soziale Medien Gedanken zu machen, aber de facto ist das schon längst veraltet, weil jetzt kommen die Bots, die ganzen Sprachbots, die uns das alles schon aufbereiten. Und die Frage für mich ist ganz essentiell, wer sitzt eigentlich am Führerhäuschen und bestimmt, wohin diese künstliche Intelligenz uns bringt und welche impliziten Werte, die da immer wieder drin sind, da vermittelt werden. Wir forschen an viel grundlegenderen Fragen. Wir forschen, wie zum Beispiel implizite Biases von einem Netzwerk aufs andere kommen. Zu sowas können wir etwas sagen. Aber was man im Endeffekt dann politisch daraus macht, wie man zum Beispiel die Frage von Unabhängigkeit, aber auch von wer sitzt im Führerhäuschen einer solchen KI, wie man das praktisch beantwortet, ist extrem schwierig.
Andrea Römmler.
Ich möchte noch einen Aspekt ergänzen zu dem, den Frau Schawan erwähnt hat, dass die Räume des politischen Gespräches kleiner geworden sind, nicht mehr in dem Maße genutzt werden, ein Stück weit auf die sozialen Medien übertragen worden sind. Aber was passiert eigentlich oder was ist in diesen politischen Räumen passiert? Da trifft man auch auf unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Ansichten. Und das ist für eine Demokratie ganz zentral. Das wird jetzt im politischen Raum weniger. Aber was wir jetzt auch sehen nach der Pandemie, ist, dass das auch in der Arbeitswelt zurückgefahren wird. Was haben wir während der Pandemie erfahren? Wir haben alle im Homeoffice gearbeitet und ein Stück weit sind auch viele nicht mehr zurückgekommen in die physische Arbeitswelt, sondern arbeiten vom Schreibtisch zu Hause. Es gab jetzt Studien von unterschiedlichen Instituten, die alle in dieselbe Richtung weisen, ja, dass der Arbeitsplatz eigentlich der Ort mittlerweile ist, wo die meisten unterschiedlichen Meinungen aufeinander treffen bzw. getroffen sind. Wenn wir jetzt diesen Raum auch noch zumachen bzw. dieser Raum weiter zugemacht wird, dann ist ja die Frage, wo trifft man sich überhaupt noch zum Dialog und zum Austausch? Und das ist für Demokratie eine ganz große Gefahr.
Ich kann jetzt nur aus der grundlagenwissenschaftlichen Sicht sprechen. Jetzt sind gerade die sozialen Medien auch besprochen worden. Wer sitzt im Führerhäuschen der KI? Ich glaube, wenn wir dieses Führerhäuschen nicht besetzen, sind wir auf die Dauer verloren. Weil die Mechanismen, mit denen diese Medien funktionieren, die funktionieren sehr gut, damit kann man auch viel Geld machen, ist eines der ältesten Selbstorganisationssysteme des Gehirns. Selbst in Fruchtfliegen funktioniert es genauso. Es ist wie das Kindertopfschlagen. Also man sagt immer kalt, noch kälter, jetzt wird es warm, jetzt noch wärmer und so weiter, bis man das Kind dorthin geleitet hat, wo der Topf ist, wo dann, was weiß ich, irgendein Spielzeug drin ist. Das heißt, das ist der Rückmeldemechanismus des Gehirns. Wenn Sie den im Grunde in den sozialen Medien abbilden können, steigt natürlich die Selbstkonfirmation. Dann steigt das, was mir am meisten Spaß macht. Dann bilden sich diese Blasen und dann haben andere Nachrichten keine Möglichkeit mehr. Und das wird noch viel schöner, wenn man das mit Bots noch zusätzlich befeuert. Solange wir das zulassen, und da ist die Politik gefragt, solange wir das zulassen, werden wir dieses Problem nicht kontrollieren können. Und es ist natürlich immer schwer für einen Vasallenstaaten, sich vom Imperium zu verabschieden und zu sagen, so machen wir es nicht. Aber irgendwann muss man das natürlich mal machen. Ich glaube, für dieses Problem gibt es nur eine radikale Lösung, dass wir ins Führerhäuschen kommen. Anders kriegen wir das nicht hin. Und dass wir es dann schaffen, trotzdem noch offen zu sein für verschiedene Meinungen.
Wir haben hier im Raum sicherlich Menschen, die sagen, ich könnte jetzt auch etwas dazu beitragen.
Peter Schuh, ich habe gerade an der Hertie School meinen Master abgeschlossen. Es wurde schon so ein bisschen angedeutet, soziale Medien sind irgendwie problematisch für unsere Demokratie. Welche Lösung schlagen Sie vor? Und ich fand, es klang so ein bisschen an, wir müssen uns vielleicht vom amerikanischen Modell der sozialen Medien lösen, was Eigenes in Europa aufbauen. Was schlagen Sie vor?
Ich nehme gleich die zweite Frage.
Vielen Dank. Mein Name ist Caroline Färber von der Universität Erfurt. Ich wollte noch mal gerne zurückkommen auf die ursprüngliche Frage und die so ein bisschen enger machen, wie beeinflussen wissenschaftliche Erkenntnisse politische Entscheidungen. Ich bin Teil von einem Forschungsprojekt, co-leite das, das heißt NoPro, wo wir tatsächlich die Wissensproduktion in deutscher und europäischer Sicherheits- und Friedenspolitik untersuchen mit Fokus auf militärische Interventionen. Und eine unserer Erkenntnisse war, dass es sich bei natürlich Wissenschaft und Politik um sehr unterschiedliche Wissensräume handelt und dass Zirkulation von Wissen grundsätzlich möglich ist, aber in der Praxis kaum stattfindet, weil vor allen Dingen bürokratische Apparate wie Ministerien, die ja oftmals politische Entscheidungen vorbereiten, die nicht aufnehmen können, weil die mit anderen Wissenspraktiken arbeiten. Vor allen Dingen Wissen aus der Friedens- und Konfliktforschung beispielsweise wird dann aufgenommen, wenn es sich zum Beispiel um politische Entscheidungen handelt, die mit diesem Wissen vorbereitet werden. Die Intervention in Afghanistan wäre zum Beispiel so ein Beispiel, der Fall von Kabul.
Dann würde ich da gerne einhaken als erstes, das andere vergesse ich nicht. Da sind die einen auf dem Mars und die anderen auf der Venus, also reden wir über getrennte Kommunikationsräume, die gemeinsam mühsam eine dritte Fremdsprache brauchen, um sich zu verstehen?
Wir reden darüber, dass jedes Ministerium sich einen wissenschaftlichen Beirat leistet. Und da der Minister oder die Ministerin wesentlich dann bestimmt, wer da reinkommt, kann ich da ganz viel Wissen fabrizieren, das in etwa den Plänen entspricht, die ich so habe. Also da schreit jetzt jeder, der in so einem Beirat sitzt, aber ich muss das mal so kurz sagen, das kann man auch alles diplomatischer sagen, aber ist doch klar, ich berufe mir doch keinen wissenschaftlichen Beirat, die irgendwie total eine andere Vorstellung von dem haben, welche Politik gemacht wird. Deshalb, und ich glaube, dass wir da schon gewisse Fortschritte haben, ist es wichtig, dass es ein unabhängiges Akademiewesen gibt. Akademien, ich nehme als prominentes Beispiel die Leopoldina, ich kann hier in Berlin auch die BBAW nennen, ist ja immer ein internationaler Kosmos. Nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz verschiedenen Fachbereichen, die Fakultäten, sondern international. Und kein Minister kann bestimmen, wer da drin ist. Diese Akademien oder auch der Wissenschaftsrat, sie entscheiden, womit sie sich beschäftigen und welche Expertise sie weitergeben. Jetzt erleben wir gerade, dass zum Beispiel in den USA es heißt, die letzte Entscheidung über die Vergabe von Forschungsmitteln passiert durch die Regierung. Das ist ein No-Go in Deutschland. Das ist auch ein No-Go in Europa. Und deshalb in Verbindung mit der ersten Frage, ja, Europa muss erwachsen werden. Und auch wenn es um KI geht, wir können jetzt nicht mehr unter dem Label der Westen uns auf andere beziehen. Europa darf nicht nur bei dem ganzen Verteidigungsthema, sondern muss auch beim Innovationsthema wirklich eigene Lösungen und eigene Entwicklungen anstoßen.
Aber geht das, ich frage noch mal in Richtung Hirnforschung, geht das, eigene Wege zu gehen? Oder gibt es eben eine Reihe von Feldern der Wissenschaft, die so international sind, dass es da gar keine unterschiedlichen Wege geben kann?
Also Wissenschaft ist natürlich international und sie wird auch international bleiben. Ich glaube, dass die Wissenschaftler sehr viel weniger von ihren Regierungen eingeschränkt werden in dem, was sie forschen und was sie kommunizieren. Natürlich gibt es dann bestimmte Staaten, da wird es schwierig mit der Kommunikation. Aber im Großen und Ganzen habe ich nicht das Gefühl, dass meine amerikanischen Kollegen plötzlich auf Trump-Linien sind, in keinster Weise. Und die Kommunikation mit ihnen geht ganz normal weiter. Ich glaube nicht, dass das wirklich der eigentliche Punkt ist.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Sven Sappelt. Ich bin von der Bundeskunsthalle. Wir machen auch viele so Wissenschaftsausstellungen. Es gab vor 3 oder 4 Wochen eine Veranstaltung beim Bundesforschungsministerium. Da ging es um die Vorstellung der neuen Förderprojekte für die Geistes- und Sozialwissenschaften. Und da wurde das explizit zum Thema gemacht, Anfeindungen gegen und innerhalb der Wissenschaften. Also auf dieser Tagung, wo deutschlandweit Wissenschaftler und auch Hochschulrektoren zu Gast waren, war es Konsens eigentlich, dass wir eine Zunahme Bedrohung von Wissenschaftlern sehen, in bestimmten Feldern, im Bereich Klimaforschung, aber auch in teilweise soziologischen Feldern, die interessanterweise nicht nur außerhalb der Wissenschaft kommt, sondern die auch von Kollegen formuliert wird. Und es gab einige Berichte von Wissenschaftlern, die erzählt haben, dass sie sich alleingelassen fühlen haben mit dieser Bedrohung und keine Solidarität aus ihrem Umfeld erfahren haben. Es gibt auch schon Forschungen aus der Wissenssoziologie dazu, inwieweit die Forschungsagenda sich beginnt zu verändern, weil Wissenschaftler darüber nachdenken, welche Themen mache ich denn zum Forschungsprojekt, welche Anträge stelle ich denn, wo artikuliere ich mich öffentlich, wo gehe ich in den wissenschaftlichen Nachwuchs rein. Und ein Punkt auch ganz konkret, wir müssen mit der Situation uns auseinandersetzen. Was bedeuten die Wahlen im Herbst? Wissenschaftsförderung ist Ländersache. Das heißt, es gibt sozusagen eine Möglichkeit der AfD, konkret auf die Wissenschaft Einfluss zu nehmen und auch Forschungsprojekte zu initiieren. Das heißt, wir haben da wirklich ein Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen, wo es nicht nur darum geht zu überlegen, wie bringen wir unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Öffentlichkeit, sondern wie schützen wir die Wissenschaft dahingehend, dass sie diese Erkenntnisse, die wir brauchen im Bereich Klimaforschung, im Bereich politische Forschung, im Bereich des Rassismus, wie auch immer, überhaupt noch produzieren können.
Ich kann Schönes dazu erzählen. Ärzte gegen Tierversuche hat mehrere Kampagnen gegen mich gemacht. Und wenn Sie bei Instagram und so reingehen, sehen Sie jede Menge Nachrichten, auf welche Art und Weise man mich zu Tode foltern möchte. Also das passiert dann überall. Ich habe mich an den Juristen der Uni gewandt, der sagt, da könnte man leider ganz wenig machen. Und das steht dann halt im Netz. Das hat mich ehrlich gesagt nicht weiter erschüttert. Aber was ganz großartig ist, ist die Solidarität innerhalb der Gruppe, die angestoßen werden muss. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es gab sofort eine sehr große Solidarisierung. Die Universität hat sich hingesetzt und sofort automatische Kampagnen, Gegenkampagnen, falls so etwas nochmal passiert, gemacht. Und als Ärzte gegen Tierversuche auf dem Campus erschienen ist, haben meine ganzen Kolleginnen und Kollegen einen Gegenstand gemacht. Und das war dann sehr lustig und das war sehr schön. Ich habe mit Ärzte gegen Tierversuchen dreiviertel Stunde diskutiert, mit mäßigem sozusagen Ausgang. Es war ein Moment der Solidarisierung, der angestoßen werden muss. Ein zweiter Punkt, den ich erwähnen möchte, ist, ich erlebe Deutschland, ich habe in 5 Ländern gearbeitet und geforscht, ich erlebe Deutschland als einen guten Standort für Wissenschaftsfreiheit. Das bedeutet nicht, dass alles makellos ist. Aber ich erlebe dieses Land als eins der besseren, deutlich besseren Länder, was diesen Punkt angeht. Man muss auch teilweise Mut haben, Dinge zu tun, wenn man auf einer Lebensstelle sitzt, die nicht opportun sind den Kolleginnen und Kollegen gegenüber, weil man sie für wissenschaftlich wichtig hält. Also so viel Mut ist mir zuzumuten, wenn ich eine solche privilegierte Position habe. Mich hat aus Hirnforschungshintergründen erzählt, ist was dran an der Geschichte mit dem Geschlechtsunterschied beim Einparken. Und es ist was dran. Und wir haben das untersucht und alle Menschen haben gesagt, wenn du das machst, wenn du das publizierst, du vernichtest dich. Nichts ist vernichtet worden, wir haben es einfach gemacht. Und es kamen schöne Ergebnisse, by the way, dabei raus. Kann ich gerne hinterher beim Kaffee erzählen.
Ja, es ist so, dass sich vor allem die junge Generation wahrscheinlich strategisch ein Stück weit auch aufstellt und überlegen muss, wo ist die Wahrscheinlichkeit am größten, jetzt einen Antrag zu schreiben und finanziert zu bekommen, als das vielleicht früher war. Aber ich muss jetzt auch, und das ist auch etwas Persönliches, sagen, als junge Frau mit 2 Kindern, Anfang 30, zu sagen, und ich gehe jetzt in die Wissenschaft, war jetzt auch nicht unbedingt eine Entscheidung, wo man gedacht hat, boah, da steht mir jetzt die Welt offen. Also ein bisschen Mut gehört immer dazu und das gilt nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für andere Berufe.
Und jetzt kommen wir zu der großen Frage Social Media am Schluss. Vor 30 Jahren haben wir noch nicht mit Google gegoogelt, sondern mit anderen Suchmaschinen und plötzlich hat sich da etwas durchgesetzt. Und heute sagen viele Leute, jetzt nochmal neu anfangen, da kommt man ja nicht mehr hinterher. Hat es denn eine echte Chance, nochmal in diesen Bereich mit etwas reinzugehen?
Wir sehen das ja sehr pragmatisch. Es gibt ja Alternativen zu, um jetzt mal die klassischen sozialen Medien, Twitter X oder so, YouTube Shorts zu nehmen. Das Problem ist, das sind Firmen, die ein Ziel haben, nämlich die Verweildauer auf den Plattformen zu maximieren. Was bedeutet das? Die haben implizit diese ganzen Mechanismen wieder erfunden und auch implementiert, die dafür sorgen, dass man da lange bleibt. In manchen Bereichen heißt das dann süchtig machen. Ob das nun genau zutrifft, sei noch dahingestellt. Wenn man jetzt eine alternative Plattform wie vielleicht Mastodon aufbaut, wo das kein explizites Ziel ist, die Verweildauer zu maximieren. Jeder, der Mastodon kennt, merkt, da geht man hin, da liest man ein bisschen, dann geht man auch wieder weg. Also dieser Aufregungsmechanismus ist gar nicht so sehr da. Das bedeutet, dass weniger Leute auf Mastodon sind und es dadurch allein schon weniger effektiv ist. Das nennt sich Netzwerkökonomie. Je mehr Personen in einem Netzwerk beitragen, je mehr Personen zur Google-Suche damals beigetragen haben, jeder einzelne Klick informiert die Person, jeder einzelne Post trägt zu der Diversität dort bei. Das heißt, da ist ein Wettbewerbsnachteil, wenn nicht auf Verweildauer und Userzahlen maximiert wird. Das ist ein grundlegendes Problem, das lässt sich nicht lösen, indem man einfach nur eine alternative Plattform dahinstellt.
Ich würde noch gerne etwas zu dem Herrn Bundeskunsthalle sagen. Sie haben so gesagt, ja, was machen wir denn eigentlich mit der AfD und was passiert dann alles? Und ich würde uns sehr raten, uns nicht ab jetzt schon jeden Tag zu fragen, was wir dann machen, sondern dazu beizutragen, dass es so weit nicht kommt. Ich weiß, wie die Lage ist, ja? Und es erfasst mich auch eine gewisse innere politische Verzweiflung. Aber das ist jetzt auch keine gute Grundhaltung. Wenn halt jetzt jeder in Urlaub fährt, der politisch interessiert ist oder aktiv ist, ja gut, dann kommt es, wie es kommt. Aber das wäre jetzt sozusagen mein Appell gegen Ende. Wenn also wissenschaftliche Erkenntnisse auch künftig politische Entscheidungen beeinflussen, wenn wir die hohen Standards der Wissenschaftsfreiheit in Deutschland überall in jedem der 16 Länder erhalten wollen, dann muss man dafür jetzt hart arbeiten und nicht immer mehr Vakuum schaffen, wo die reingehen, von der Dorfkneipe bis zur Abschaffung von Gender-Lehrstühlen.
Und dazu passt, dass wir dieser Tage an den 100. Geburtstag der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann erinnern. Von ihr stammt die uns alle auffordernde Erkenntnis, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Auf der Suche nach der Wahrheit begibt sich Wissenschaft, auf die Suche nach Freiheit und Gerechtigkeit Politik und auf die Suche nach einem gelingenden Leben wir alle. Und wenn diese Felder miteinander im Gespräch sind, dann wäre schon viel gewonnen. Das war vom Hertie Summit 2026 die Diskussion, das politische Gehirn, das Forum im RBB 24 Inforadio. Danke sage ich Viola Briesemann, Professorin für die Theorie neuronaler Netze, dem Biopsychologen Onur Güntürkün, der Politikwissenschaftlerin Andrea Römmle und Annette Schawan, Vorsitzende der gemeinnützigen Hertie Stiftung. Und natürlich Ihnen allen danke ich für die Aufmerksamkeit.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.